Hallo, und hier sind wir bei der Plattform heute mit Anja Hirth. Die Anja, die kennt der eine oder andere vielleicht schon. Die Anja, die war schon da gewesen. Und die Anja, die ist Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin. Und ich bin die Roswitha Burgmeier. Sag mal hallo, Anja.
Hallo zusammen.
Ja. So, das war Tosca mit Have Some Fun. Und wir haben jetzt heute da die Anja. Und die Anja, die wollte uns heute ein bisschen aufklären über die Essstörungen. Anja, was ist eine Essstörung?
Eine Essstörung ist eine Verhaltensstörung, die sich rund ums Essen dreht, ganz einfach erklärt.
Okay, und kann sich so eine Essstörung aus einer Diät raus entwickeln oder wie passiert sowas?
Es gibt da ganz unterschiedliche Entwicklungsformen von einer Essstörung. Die Diät ist natürlich ein Punkt, wo sich recht häufig so eine Essstörung entwickeln kann, weil man merkt ja, es kommt ganz darauf an, was für eine Diät man auswählt, dass es funktioniert, dass die Pfunde purzeln, dass man angesprochen wird, Mensch, siehst du ja gut aus, aber in manchen Fällen gibt es da leider keinen Stopp mehr, dass man sagt, okay, es ist gut oder jetzt fühle ich mich wohl mit 55 Kilo, sondern es muss halt immer mehr gehen und mehr weg. Und wir haben natürlich auch in unserer Gesellschaft so ein Problem. Germany's Next Topmodel, man muss perfekt aussehen, man muss, egal in welchem Alter, immer schlank sein, immer Bikini-Figur haben. Und es wird einem dann natürlich nicht leicht gemacht. Gerade wird ja die bekannte HCG-Diät überall herum. Das ist eine Diät, wo man auf 500 Kalorien am Tag limitiert wird, ohne Fett, ohne Kohlenhydrat, wo man dubioserweise ein Schwangerschaftshormon zu sich nimmt, das den Hunger stillt. Und ich denke mal, man sieht da natürlich drüber hinweg, man ist schlaganfallgefährdet, man ist herzinfarktgefährdet, Herzstillstand gefährdet. Aber ja, solange die Figur stimmt, kein Problem.
Ja, also mir ist es auch schon aufgefallen, dass einfach durch die Medien, glaube ich, da schon, dass wir da sehr beeinflusst werden, einfach auch durch die Medien. Und man merkt es einfach, die Mädchen, die werden immer jünger, dass sie eine tolle Figur haben wollen. Und was mir schon aufgefallen ist, dass es ja auch nicht nur mehr Frauen betrifft. Es betrifft ja, glaube ich, auch schon ganz schön viele Männer.
Ich habe mich natürlich aufgrund unseres heutigen Termins noch ein bisschen schlau gemacht. Was sind gerade aktuelle Zahlen? Man sagt, es betrifft natürlich noch, wenn man es jetzt auf Deutschland herunterrechnet, betrachtet, 5-mal so viel Frauen als Männer. Die Frauen sind meistens unterm 24. Lebensjahr, wo sich eine Essstörung entfaltet, eine Essstörung entwickelt. Man sagt aber dennoch, dass 1,5% der Männer in Deutschland eine Essstörung haben und 5,9% der Frauen in Deutschland, was ja, finde ich, nicht unerheblich ist.
Ja. Und ist es bei den Männern, sind es dann auch eher, sind es eher jüngere Männer oder dann eben eher ältere Männer? Wie ist das da?
Also auch in dem, sage ich mal, zwischen 20 und 30 bewegt sich da auch das Spektrum von den Männern.
Ja, und erzähl mal, was sind denn das für Essstörungen? Was gibt es denn da alles?
Essstörung ist ein Überbegriff. Ja. Die Essstörungen werden noch unterteilt, was ja klassisch ist, die Magersucht, die Bulimie, die Essbrechsucht wird die auch genannt. Das sind, sage ich mal, die zwei häufigsten Essstörungen. Klar, natürlich jeder zweite ist zu dick. Die Fettleibigkeit gehört auch zu den Essstörungen klassisch dazu. Es gibt immer wieder neue Auswüchse an Essstörungen. Die Orthorexia nervosa ist was recht Neues im Diagnosekatalog. Das ist das krankhafte, gesunde Essen. Also wo sich die Leute Tag aus, Tag ein nur noch damit beschäftigen, was ist jetzt gesund. Das heißt, man darf nur noch gesunde Sachen essen, nur noch Obst, nur noch Gemüse. Was sich natürlich auch in eine Krankheit ausarten kann. Die Anorexia athletica ist auch so ein neues Wort. Gab es natürlich früher auch schon, ist jetzt einfach nur noch neu definiert und neu untergliedert worden im Diagnosekatalog, wo man alles, was man zu sich nimmt an Kalorien, sofort wieder in Sport umwandeln muss und abtrainieren muss.
Oje, das ist aber hart, weil wenn man das sieht, wie viel Kalorien man zum Teil nur verbrennt, wenn man Sport macht, da ist man ja eigentlich nur noch mit Sport beschäftigt, habe ich das Gefühl.
Ja, Was noch so ein Auswuchs ist, wo nicht so oft vorkommt, ist das Pica-Syndrom. Muss man sich ja gar nicht merken. Das ist, wenn Leute irgendwelche Dinge essen, die man gar nicht essen kann, wie Haare oder Fingernägel oder Papier oder sonstige Dinge, was auch recht schwerwiegend sein kann, weil Haare sind zum Beispiel gar nicht verdaubar. Und es führt dann irgendwann zu einem Darmverschluss oder sonstigen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich.
Da gibt es ja schon ganz schön verrückte Sachen, ha?
Allerdings.
Ja, und jetzt gerade mal so, was ist denn jetzt so dieser Unterschied zwischen einer Magersucht und Bulimie? Das, wenn du sagst, es sind die häufigsten.
Und die Fettleibigkeit.
Und die Fettleibigkeit, genau. Dass du uns da vielleicht mal ein bisschen näher was dazu sagst. Aber jetzt machen wir erstmal nochmal Musik. So, und jetzt sind wir wieder in der Plattform. Jetzt hätte ich mich fast verplappert. In der Plattform sind wir bei Radio Free FM 102,6. Und zu Gast ist heute die Anja Hirt. Die Anja, die war ja schon öfter da, heute schon das dritte Mal. Und ja, und heute haben wir das Thema Essstörungen. Und jetzt haben wir vor der Pause gesagt, du wolltest mal ein bisschen mehr eben zur Magersucht, zur Bulimie und zur Fettsucht sagen.
Fangen wir mal mit der Magersucht am besten an. Die Magersucht kennt man ja wahrscheinlich auch landläufig, wo man jemand Magersüchtiges reduziert sehr seine Kalorien am Tag, dass man sagt, manche essen vielleicht nur noch 150 Kalorien am Tag. Normal braucht man, sagen wir mal, als Frau 2000 Kalorien am Tag, wo alles ganz genau berechnet wird, wie viel Fett. Also Fett ist tabu, Zucker ist tabu, Kohlenhydrat ist tabu, wo man wirklich schaut, dass man das so gering wie möglich hält, Nahrung zu sich zu nehmen. Man trinkt sehr viel, betreibt natürlich auch dementsprechend Sport, dass man eigentlich in der Minusbilanz rauskommt über den Tag, was Kalorien angeht. Also Kalorien sind da sehr, sehr beherrschend, was man zu sich nimmt. Also da weiß jemand, wo eine Magersucht hat, bestimmt mehr, wie viel Kalorien, wie viel Fett ein Lebensmittel hat, wie jetzt irgendjemand, der da vom Fach ist und Diätassistentin zum Beispiel ist. Genau.
Wobei es gibt ja auch ganz viele Fette, die sehr gesund sind.
Ja, wobei jemand Magersüchtiges sieht einfach rot bei Fett und Zucker. Also da gibt es kein, ach, aber Omega-Fettsäuren sind gesund oder Olivenöl ist gesund, sondern Fett ist Fett und Fett ist schlecht.
Und da wird man nötig davon.
Genau. Es ist eine Erkrankung, wo immerhin 15% dran sterben. Und wo man davon ausgeht, dass nur 50 Prozent, die Magersucht mal hatten, wirklich vollständig gesund sind. Dass man sagt, es ist kein Problem mehr im Leben. 20% davon gehen in den chronischen Verlauf über. Also dass man sagt, man hat es wirklich ein Leben lang sozusagen. Und wie schon gesagt, 15% sterben. Also Magersucht ist jetzt nicht irgendeine Marotte, wo man sagt, man möchte mal ein bisschen schlank sein oder ein bisschen rumzicken oder ein bisschen die Eltern ärgern, sondern wirklich eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung. Ja, wo man dann auch sagt, man hat diverse Spätfolgen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Zahl, 10 Jahre magersüchtig war, kann es eben bei Frauen auch zu Unfruchtbarkeit kommen, dass man sagt, man hat eine schlechte Haut, man hat mit dem Herz Probleme, mit dem Bindegewebe Probleme. Da rächt sich der Körper natürlich schon in irgendeiner Form, dass wenn man ihn so schändet und so mit ihm umgeht.
Ja, das ist eigentlich unser Haus, gell, der Körper, da sollten wir gut damit umgehen.
Ja.
Und bei, also Bulimie, kenne ich auch. Also ich habe so einen Fall in der Verwandtschaft und die ist also auch schon ein paar Mal so tot von der Schippe gesprungen, muss man sagen. Also das ist schon sehr hart, gell? Und die ist ja ständig am Futtern.
Also Bulimie ist eine recht exklusive Krankheit, die recht viel kostet, weil ich habe immer wieder Bulimiker in der Praxis, die verfuttern an einem Abend manchmal 300 bis 400 €. Also man glaubt es nicht. Vielleicht der Unterschied zum Anorektiker, also zum Magersüchtigen und zum Bulimiker, dass die Magersüchtige man ja eigentlich schon aus der Ferne sieht, ne, dass da was nicht stimmt. Also die sind natürlich vom Körperbau sehr schmächtig, sehen ein bisschen aus wie, sage ich mal, KZ, Menschen, also sehr, sehr abgehungert, sehr abgemagert. Wiederum Bulimiker eher so sind, die sind eigentlich tendenziell, ich würde mal sagen, geht ins Pummelige über. Man hat zumindest so Hamsterbäckchen, das hat damit zu tun, dass durch das viele Erbrechen teilweise die Ohrspeicheldrüsen sich vergrößern. Ja. Also ein Bulimiker ist nicht zwangsläufig schlank oder dünn. Ja. Von daher ist es auch ein bisschen tückisch, wenn man das in der Familie, im Freundeskreis auch oft gar nicht merkt, dass da was nicht stimmt. Da denkt man vielleicht auch, die oder der hat ja einen gesunden Appetit. Weil man ja auch den Fokus gar nicht drauf hat, weil man ja auch nicht guckt, oh, geht der jetzt nach dem Pizzaessen auf die Toilette oder so. Das sind ja oft auch ganz normale Gänge, wo man da macht, ne, und wo man da nicht sofort drauf kommt. Auch bei der Bulimie hat man wirklich so Probleme, dass sich gewisse Stoffe im Körper verschieben. Natrium und Kalium ist da zum Beispiel ein Problem, wenn man erbricht, dass man da auch einen Herzstillstand, Herzrhythmusstörungen kriegen kann. Es kann natürlich auch zu Unfruchtbarkeit führen und auch langwierige, sehr schwierige Erkrankungen mit sich ziehen.
Ja, ich glaube, ich habe mal gehört, dass die Speiseröhre auch sehr geschädigt wird durch diese ständige Säure von diesem Erbrechen.
Genau, also die kann sogar durchlöchern. Das ist auch ein lebensbedrohlicher Zustand. Klar, die Zähne leiden natürlich unmittelbar damit. Und es ist eben auch eine Erkrankung. Also es ist kein Spleen, es ist wirklich eine Erkrankung. Spannenderweise ist die Bulimie erst seit den 80er Jahren eine anerkannte Krankheit. Mhm. Davor war das nicht definiert, nicht deklariert.
Sollte man ja nicht denken, gell? Es ist halt, ja, aber das wie mit diesen Süchten. Ich glaube, das hat man ja sehr spät eigentlich erst dann so gesagt, dass das auch eine Krankheit ist, gell? Diese ganzen Süchte, die es da so gibt.
Genau.
Ja, und Sucht ist einfach eine Krankheit, ja.
Genau.
Ja, also was ich eben auch, was mir dann auch aufgefallen ist, da aus meinem Bekannten- oder Verwandtschaftskreis, dass die fürchterlich alt ausgesehen hat. Also ich habe die ein paar Jahre nicht gesehen und wie ich die dann wieder gesehen habe, ich bin erschrocken. Also die hat eigentlich wie eine 80-jährige Frau ausgesehen bald.
Also eine Verjüngungskur ist es natürlich nicht und man tut seinen Körper da natürlich aktiv jeden Tag Schaden, alles durcheinander bringen, den ganzen Hormonhaushalt durcheinander bringen und ja, man schadet seinem Körper einfach aktiv.
Ja, also Leute, hört ihr, lasst es sein, fangt sowas gar nicht erst an. Und jetzt wollten wir noch zu der Fettleibigkeit.
Vielleicht noch was zu Bulimie, was ganz spannend ist. Man denkt ja immer, wenn man wieder alles rausbricht, wieder alles rausholt, da ist jetzt ein Nullsummenspiel, was nicht so ist. Eigentlich ist es so, dass die ersten Kalorien von Fett, von Zucker ja sofort verstoffwechselt werden. Also man kennt es ja, wenn man jetzt einen Traubenzucker isst, dass der sofort wirkt. Das heißt, der geht sofort ins Blut über. Das heißt, der kommt auch nicht mehr raus. Und man nimmt, sage ich mal, in den ersten 10 bis 15 Minuten die meisten Kalorien auf. Also wenn man jetzt sagt, ach, man schlemmt jetzt hier mal 2 Stunden oder so, hat man mit Sicherheit mehr Kalorien intus, wenn man jetzt reines nur auf die Kalorien reduziert, wie wenn man uns dann danach erbricht, wie wenn man sagt, okay, man hat normal eine Mahlzeit gegessen, auch mit einem Nachtisch inklusive. Also es ist ein Trugschluss zu meinen, wenn ich da jetzt esse und nachher alles wieder raushole, dass da nichts zurückbleibt. Mhm. Und was natürlich auch fatal ist, man fällt dann somit auch in Unterzucker, weil ja Insulin jede Menge ausgeschüttet wird. Und Insulin hemmt ja auch wieder die Fettverbrennung und man hat ja dann wieder sofort Hunger, weil man fällt ja in Unterzucker, berühmte Heißhunger. Mhm. Und dann geht das ganze Spielchen von vorne los.
Ja, das ist ja eine üble Sache, aber ist ja mal gut, wenn wir mal drüber reden, dann vielleicht hört ja die eine oder andere zu oder der eine oder andere. Und lässt es vielleicht sein. Aber ich glaube, es sitzt auch sehr im Kopf drin, das Ganze. Gell? Es ist halt eine Sucht, die sitzt halt schon sehr im Kopf und man kann das nicht so einfach abschalten.
Wenn man es sein lassen könnte, würden nicht 15% dran sterben und dann hätte ich auch keine Patienten in der Praxis, weil dann könnte man sagen, Anja hat gesagt, man kann es sein lassen oder ich meine, es ist ja ganz naheliegend, Essen. Ne? Das ist ja so, man kommt ja auf die Welt mit einem Appetit, man weiß, wann man Hunger hat und weiß eigentlich, wann man satt ist. Mhm. Aber durch Ablenkungsmanöver wie Zeitung, wie Medien, wie Diäten, die einem vorgegaukelt werden, wie durch irgendein Idealmaß, wie durch x XXL-Packungen an Essen wie durch Leitprodukte. Man wird ja ständig von sich abgelenkt. Man hat ja eigentlich gar keine Chance mehr zu sagen, ich gucke, was mir gut tut. Ich weiß, was ich brauche und weiß, wann es gut ist, wann ich satt bin.
Ja, ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen auch so eine Verantwortungslosigkeit ist, was da so einfach auf dem Markt ist, auch mit diesen ganzen Schönheitsidealen, die es da so gibt. Also ja, jeder hat ja doch ein anderes Schönheitsempfinden, aber irgendwo wird es uns ja schon so vorgegaukelt. Wenn du jetzt nicht die und die Maße hast, dann fällst du aus der Norm, und man merkt es ja auch oft beim Einkaufen, dass man da halt wirklich sehr schlecht was kriegt. Also ich habe immer bei meinen Kindern das Problem gehabt, mein Sohn, der war immer zu dünn, da habe ich nichts gekriegt für den, und bei meinen Mädchen, die waren immer irgendwie nicht schlank genug, wobei die nicht jetzt übergewichtig oder so sind. Aber irgendwie haben die immer nicht dieser komischen Norm entsprochen. Und ich merke auch so, dass wenn wieder ganz schlanke Mädchen, die haben auch oft Probleme, irgendwie was zum Kriegen, gell?
Wobei, jetzt gibt es ja die Größe 0, ne? Die gab es vor 10 Jahren auch noch nicht.
Ach, stimmt, ja, immer noch kleiner.
Vielleicht sind wir in 10 Jahren bei Größe minus 1, ich weiß es nicht. Nee. Ich denke, das ist natürlich auch ein kulturelles Problem, wenn man jetzt die ganzen Länder anguckt. Es gibt ja auch wirklich Länder, wo man sagt, da ist, wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, das bedeutet Wohlstand, das bedeutet Reichtum. Ja.
So war das ja auch früher. Man hat es ja an den ganzen Malern gesehen.
Genau.
Gell? Die ja immer sehr üppig da gemalt haben. Ja, aber es ist so ein Extrem, es kommt so von einem Extrem ins andere. Dann eben wieder diese Fettleibigkeit, diese Fettsucht, die ja jetzt auch schon sehr verbreitet ist und auch sehr viel bei Kindern ja schon verbreitet ist. Woher kommt sowas?
Jeder zweite ist zu dick. Mhm. Ja. Wenn ich morgens in die Praxis fahre und ich an der Straßenbahnhaltestelle die Kinder mit der Flasche Cola oder mit dem Red Bull oder so sehe, dann zu meiner Zeit gab es das nicht. Da braucht man sich nicht wundern, ne, wenn man da einfach übergewichtig wird und sich wenig bewegt. Man ist doch mehr daheim, man ist weniger draußen. Früher ging man auf die Straße zum Spielen, heute spielt man vor irgendeiner Spielkonsole seine Spiele und sein Tennis im Wohnzimmer. Und das gehört natürlich auch alles dazu. Ne? Man bewegt sich weniger, man hockt mehr vor dem Computer. Ich denke, das darf man da im Ergebnis auch nicht unterschätzen.
Ja, ich glaube schon auch, dass das eine große Rolle spielt. Also wir waren noch viel unterwegs gewesen. Du auch?
Natürlich.
Ja, ich hab erst gestern zu meiner Mutter gesagt, eigentlich sollten wir die Kinder alle in den Waldkindergarten schicken, weil da sind sie den ganzen Tag draußen an der frischen Luft und sind in Bewegung.
Und aufgeräumt. Und am besten ohne Handyempfang.
Ja, genau. Okay, jetzt machen wir mal noch mal ein bisschen Musik. So, und das war jetzt Hockworms mit OnLearning. Und wir sind hier bei der Plattform, und ich bin die Roswitha Burgmeier, und ich habe heute zu Gast die Anja Hirt, die Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin ist. Und wir unterhalten uns heute über dieses Thema Essstörung. Und wir sind gerade noch bei den Ursachen gewesen für die Essstörungen, was es da so alles gibt.
Wir haben ja zu Beginn schon besprochen, dass Diäten natürlich, oder wenn man Diät macht, so eine Ursache oder so ein Einstieg für eine Essstörung sein kann, egal ob Bulimie oder Magersucht. Das ist, sage ich mal, ich würde es nicht sagen, der Klassiker, aber ein großer Faktor, um in eine Essstörung zu rutschen. Dann ist es bei den Mädels meistens so, wenn die in die Pubertät kommen, dass sich da auch eine Essstörung entwickeln kann, wenn man einfach seine Entwicklung zum weiblichen Geschlecht ablehnt, wenn man sagt, das möchte man möchte nicht erwachsen werden. Es hat natürlich auch was damit zu tun, gerade bei den Magersüchtigen, das ist was Selbstbestimmtes, wo man auf einmal selber entscheiden kann, was man mit sich macht, was man mit seinem Körper macht, ob man was zulässt, ob man sich ablehnt. Das heißt, es ist auf einmal ein Faktor, wo die Eltern in dem Fall nicht mehr reinmischen können, wo man sagt, ich bestimme selber über mich. Ja. Wie ich schon kurz erwähnt habe, eine Ablehnung vom Erwachsenwerdens, also egal ob bei den Mädels oder bei den Jungs. Was wir ja auch schon hatten, es ist ein Thema von der Frauenrolle. Man muss schlank sein, man muss attraktiv sein, man muss tolle Maße haben, was natürlich einen Druck macht und ein großer Faktor ist, wenn jetzt auf einmal einer in der Schulklasse 3 Kilo mehr wiegt wie die anderen. Ja.
Soll ich dir mal was dazu sagen?
Ja, bitte, Rosita.
Ich war auch immer ein bisschen pummelig in der Schule und da hat auch mal eine Schulkameradin zu mir gesagt, ach, du kriegst doch mal niemand, ich will mal keiner. Also, ja.
Es können natürlich sehr prägende Ereignisse und Erlebnisse sein, wo man dann sagt so, und es kann natürlich auch Angst auslösen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt lieber ab. Und das ist ja dann auch auf der Selbstschleife, wo man dann keinen Stopp mehr reinkriegt. Ja. Essstörungen beginnen auch oft in der Pubertätsphase, gerade wenn man sagt, eigene Identität, man identifiziert sich, man guckt, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, wie sehe ich aus, und man hat auf einmal über sich selber so die Entscheidungsmöglichkeit. Es sind auch oft Leute mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, wenn man da ja, sage ich mal, wie so Kontrolle und Macht auf einmal hat über dem Ganzen. Man kann sagen, man wird auch wieder begehrenswerter, wenn man jetzt abgenommen hat, wo man sagt, hey, du siehst aber gut aus, steht dir gut, die 5 Kilo weniger. Es sind aber auch unter anderem Menschen, die sehr stark leistungsorientiert sind, Perfektionisten sind. Dann gehört natürlich noch dazu, wenn man nicht sehr frusttolerant ist, also wenn man die Frustrationstoleranz sehr nieder ist, dass man sowas wie als Ventil ein bisschen benutzt. Man kann da auch in eine Essstörung rutschen, gerade wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat, Familie, Beruf, Freunde, dass es dann wie als Ventil benutzt wird, dass man sich in sowas reinstürzt. Also genau. Es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, in sowas reinzurutschen.
Und das kann dann eben auch das eine Extrem oder das andere sein, eben
genau. Dieses
Frustessen oder dann eben dieses Hungern. Gell?
Genau. Was auch ein wichtiger Punkt ist, wichtige Punkte sind, man wird natürlich auch geprägt von seinem Essverhalten. Ich habe immer wieder Patienten, die zu Gewichtsreduktion zum Beispiel kommen, wo, ich sage mal so Nachkriegskinder, wo man den Teller aufgegessen hat, wo Süßigkeiten, Fleisch, die zwei Lebensmittel, totales Highlight war und wo man dann nur bekommen hat, wenn Sonntag war, gab es meistens den Sonntagsbraten und wenn man was gut gemacht hat, gab es die Schokolade oder die Kekse. Es war ja nicht so, dass da Kekse und Schokolade überall frei zugänglich war, sondern das war ja wirklich was Besonderes. Das heißt, sie sind so konditioniert, dass immer, wenn es mir schlecht geht, brauche ich einen Keks, um sich zu trösten. Ja. Und das ist natürlich dann auch ein Selbstläufer, weil die können ja dann zum Beispiel nicht mit Traurigkeit oder mit Stress oder so umgehen. Weil das ist immer mit einem Keks gekoppelt. Mhm. Ja. Das heißt, es sind auch wirklich so Verhaltensmuster drin, die sich aufgrund von Erziehung festlegen. Oder wenn man sagt, man muss einen Teller ausessen. Ja, oder man darf erst aufstehen, wenn ausgegessen wurde. Und das sind natürlich prägende Ereignisse, wo man mit sich rumschleppt. Ganz klar.
Das sind dann die sogenannten Glaubenssätze.
Ganz genau.
Und diese Napsen, die sich gebildet haben.
Ja.
Und zu welchen Folgen kann das dann kommen? Also sind es dann nur körperliche Beschwerden oder gibt es auch psychische Beschwerden?
Man muss bei den körperlichen Beschwerden noch ein bisschen unterscheiden, was man jetzt für eine Essstörung hat. Wenn man jetzt zu dick ist, hat man andere körperliche Beschwerden, wie wenn man ständig erbricht. Gerade wenn man zu dick ist, weiß man ja, dass die Knochen vielleicht nicht mehr so gut mitmachen, dass der Cholesterin so hoch ist, dass das Herz mehr pumpen muss, dass man sich vielleicht auch auf der psychischen Ebene nicht mehr so attraktiv findet oder eher auf dem Sofa rumsitzt. Das heißt, man bewegt sich auch nicht so gern. Wiederum, wenn jetzt jemand eine Bulimie hat, der hat Zahnprobleme mit der Speiseröhre, Probleme, wie wir vorhin gesagt haben, hat alles mit Magen-Darm-Probleme, hat auch mit dem Herz unter Umständen Probleme akut, wenn sich da was verschiebt. Jemand mit Magersucht hat natürlich auch die Gefahr, dass mal doch das Herz stehen bleibt oder dass man unfruchtbar wird, dass die Hormone verrückt spielen. Also da muss man noch differenzieren, unter was für einer Essstörung man jetzt leidet. Ich denke, egal was man da für eine Essstörung hat, man leidet psychisch da natürlich immer drunter. Bei den Magersüchtigen, die sind dann auch oft noch depressiv, weil man einfach, unser Körper hat da gar keine Möglichkeit, genügend Hormone herzustellen, weil wenn keine Nahrung, wenn kein Futter da ist, kann der ja gar nichts draus machen. Mhm. Ne? Was bei den Bulimikern ähnlich ist.
Ja. Ja, es ist eigentlich schon eine ganz schön traurige Sache, gell, wenn man das so sieht. Wie ist denn das für dich, wenn du da immer wieder mit so Leuten zu tun hast?
Ja, ich denke mal, die, die sind, also wenn wir jetzt mal gerade so den Fettleibigen, der Übergewicht hat, betrachten, da gibt es von, ich will 5 Kilo abnehmen, bis ich passe nicht mehr in den Stuhl rein und will 50 Kilo abnehmen. Ja. Wo man dann schon noch ein bisschen unterscheiden muss, was man denn da auch tatsächlich tun kann oder ob vielleicht doch lieber ein Klinikaufenthalt besser wäre, wenn man so viel Übergewicht hat. Es sind natürlich auch oft richtige Tragödien dahinter, warum jetzt jemand so dick geworden ist, wie Missbrauchsthemen oder irgendwelche andere Geschichten oder Mobbing, dass man wirklich sagt, man hat ein Schutzschild um sich herum angefressen. Ja. Wenn jetzt jemand mit Magersucht kommt, dann muss man im Wartezimmer oft gucken, wo sitzt sie denn, ne, weil die wirklich dann so dünn sind, wo ich dann natürlich auch in meinem Bereich schauen muss, ist das ambulant noch tragbar? Ja, kann man das überhaupt verantworten, so einen Patienten zu behandeln, oder ist das nicht fahrlässig, ne, dass man sagt, man muss noch einen Arzt mit ins Boot holen oder guckt, ob noch ein Psychiater dabei ist oder guckt natürlich dann auch, hat die Person denn überhaupt noch ihr Minimumgewicht, dass es nicht lebensbedrohlich ist. Das heißt, dass man vielleicht auch in die Klinik muss, ne, um zwangs zu ernähren. Die Eltern, gerade bei Magersüchtigen, ist es sehr, sehr oft so, dass die total hilflos sind, weil die, ich denke, es ist nicht einfach anzusehen, wenn das Kind verhungert, ne? So aktiv, so nebenbei, obwohl der Kühlschrank voll ist. Ne? Und ich denke mal, Essen ist natürlich ein Versorgungsthema und Eltern sind einfach für Versorgung zuständig, wenn wir jetzt gerade von jemand jüngerem, Jugendlichem sprechen. Und da gehören die Eltern auf jeden Fall auch mitbetreut oder... weil da ist ja jeder Satz falsch. Nur man kann ja nicht sagen, ich ignoriere es jetzt einfach, das muss ich selber wissen. Man kann aber auch nicht sagen die ganze Zeit, Mensch, ess doch was. Mhm. Also ist eine Gratwanderung auf jeden Fall. Und ich überlege mir das immer sehr gut, kann ich die Patientin annehmen oder den Patienten annehmen oder nicht? Und wenn ja, was braucht es noch für andere Therapeuten dazu, dass es wirklich gut ausgeht?
Ja, ich glaube schon auch, dass es da gut ist, wenn man die Eltern da so ein bisschen mit therapiert. Vielleicht ist das jetzt der falsche Ausdruck, aber dass sie halt einfach so ein bisschen wissen, auch wie gehe ich denn damit um überhaupt. Also ich glaube, dass viele Eltern da schon auch vor diesem Problem stehen, wie gehe ich denn mit der ganzen Angelegenheit einfach um.
Es sind auch oft Jugendliche aus sehr überbehüteten Elternhäusern, wo es natürlich noch umso schwerer ist, wenn jetzt auf einmal das Überbehütete, wo es man ja eigentlich nur gut meint, wenn das dann auf einmal nicht so gut war. Und es gibt natürlich auch, da rate ich immer den Eltern wirklich auch eine Therapie anzufangen oder eine Familientherapie zu beginnen. Oftmals sind es dann auch Sachen, wo der Bruder zum Beispiel Krebs hat oder irgendwie es dann halt so sich ausflüchtet, dieses zweite oder dritte Kind. Also Familientherapie finde ich bei sowas immer ratsam, weil das ist ja was Systemisches. Das ist ja nicht so, dass jetzt die Tochter hier allein die Essstörung hat, sondern es ist ja was in der Familie doch irgendwie gelebt wird. Ne? Mhm. Und dass sich die Angehörigen natürlich auch mit Hilfe und Rat holen, wie geht man mit sowas um, wie verhält man sich. Da gibt es natürlich kein Patentrezept, aber ich denke, es ist sehr schwierig, wenn man das ganz alleine handeln muss für sich.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da schon bestimmte Sachen gibt, die man möglichst vermeiden sollte in so einem Fall. Dinge, die man nicht tun sollte als Eltern oder auch Freundin oder wie auch immer, Bekannte. Glaube ich, dass es da halt schon manche Sachen gibt, wo man ja möglichst eben vermeiden sollte, denke ich. Und viele wissen das halt nicht. Und dann denke ich, ist es schon ganz gut, wenn die da halt so ein bisschen damit einbezogen werden in das Ganze.
Auf jeden Fall. Also ich denke, so was Klassisches von Druck ausüben ist immer sehr schwierig, weil Druck macht natürlich auch in irgendeiner Form einen Gegendruck oder eine Kapitulation. Da muss man wirklich schauen oder gewisse, es gibt auch Selbsthilfegruppen oder Gruppen für Angehörige, es gibt auch Beratungsstellen, wo man sich hinwenden kann. Klar, zuallererst geht man mal zum Hausarzt, der weiß auch oft nicht, wie man weiter verfahren soll. Es gibt wirklich passende Ansprechpartner, wo auch neutral sind, wo auch eine Schweigepflicht haben, wo einem auch wirklich, sage ich mal, wo man den ganzen Ballast, wo man da als Angehörige mit sich trägt, auch mal abladen kann. Ne?
Jetzt machen wir mal noch mal ein bisschen Musik. So, jetzt sind wir ganz schnell wieder da in der Lila-Stunde. In der Plattform, Entschuldigung, da habe ich mich doch noch verplappert, gell, mit meiner Lila-Stunde. In der Plattform sind wir und zu Gast ist heute die Anja Hirt, die Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin. Und am Mikrofon ist die Roswitha. Und wir sind jetzt gerade bei diesen Essstörungen gewesen und jetzt wollte ich dich mal noch fragen, was für Therapiemöglichkeiten gibt es denn da so?
Gibt es ganz viele. Man muss da wieder differenzieren, was hat man tatsächlich für eine Essstörung. Es gibt Verhaltenstherapie, es gibt stationäre Therapien, ambulante Therapien, es gibt Gruppentherapien. Ich finde es ganz arg wichtig, dass man was Ressourcenorientiertes macht. Das heißt, dass man schaut, was für Kompetenzen hat man, was für Möglichkeiten hat man, dass man wieder sehr ich-zentriert schaut, ne? Was brauche ich eigentlich wirklich und was tut mir eigentlich gut? Ne? Man kann auch nicht pauschal sagen, wenn jetzt jemand Magersucht hat, macht man immer Schema A oder Schema F oder Plan B, ne? Sondern dass man wirklich gucken muss, was braucht denn die Person? Also was mir auch ganz arg wichtig ist in meiner täglichen Arbeit, was braucht der eigentlich? Was treibt die eigentlich um? Wo ist da eigentlich der Hund begraben? Und dass man nicht nur in so eine Schublade denkt, ne? Und sagt, okay, Schublade auf, Magersucht rein, Schublade zu, das Gleiche mit Bulimie und Adipositas und alles, sondern dass man echt schaut, ey, was macht die Person überhaupt aus? Was tut der gut? Was hat die für Kompetenzen? Was hat die für Möglichkeiten? Was macht die glücklich? Was macht die traurig? Dass man sowas mehr beachtet. Also ich finde Therapien, wo man so nach Schema F geht, nicht unbedingt fruchtbar.
Also es hört sich doch gut an, was du da erzählst.
Ja.
Ja, ich denke, das ist auch wichtig, weil jeder Mensch ist einfach anders.
Und ein Individuum.
Ja. Genau.
Und ich denke, wenn man da nochmal drauf zurückkommt, wir kommen auf die Welt mit der Ressource, das heißt mit der Fähigkeit, mit dem Wissen, dass wir wissen, wann wir Hunger haben, weil dann schreien Babys und die hören aber so auf, wenn sie satt sind. Mhm. Ja, das heißt, wir kennen das. Ne? Und es ist egal, ob man da zum Rauchen übergeht, zum Essen, bei was auch immer. Wir, eigentlich wissen wir, was wir brauchen. Ne? Nur wir werden ja so abgelenkt von außen. Dann gibt es den Coffee to go, wo man kurz schnell noch um die Ecke seinen Kaffee trinkt und in Fastfood-Ständen mal kurz seine Wurst mitnimmt. Aber ich denke, das ist es nicht. Man nimmt sich ja auch viel zu wenig Zeit zum Essen. Ne? Mhm. Dann gibt es irgendwelche Sachen, wo man noch Wasser reinkippt. Und ich muss ja gucken, dass ich hier keine Schleichwerbungsbegriffe nutze. Mhm. dass man sich mal kurz noch irgendeine Suppe anrührt und so. Und ich denke, das ist auch das Problem, dass wir immer mehr wegkommen von uns, was tut uns gut und was brauchen wir. Ne? Und wenn man dann natürlich eine Therapie anfängt, wo wirklich Schema F ist, wo man irgendein Programm durchzieht, dass man sagt, so, der Magersüchtige muss jetzt jeden Tag 1500 Kalorien essen und nach 4 Wochen 1700 Kalorien, da haben wir trotzdem noch nicht das Problem gelöst, dass Essen natürlich voll die Angst auslöst, dass es Panik macht, dass es natürlich ganz ungute Emotionen auslöst. Da ist natürlich das Rationale mit bedacht, ganz klar, dass man sagt, okay, man muss einfach essen, aber dieses Emotionale, dieses Psychische, worum es ja eigentlich geht, ist ja damit immer noch nicht wirklich gelöst.
Hm. Ja, eigentlich ist das schon schade, gell? Weil Essen ist ja ein Stück Lebensfreude im Grund, oder sollte es sein.
So, auf jeden Fall.
Die Franzosen machen das ja ganz richtig, die lassen sich viel Zeit zum Essen. Sollten wir vielleicht auch wieder mehr praktizieren, dass wir uns mehr Zeit nehmen, oder? Was meinst du?
Wäre eine Idee, wobei mit der Ansicht ist natürlich einem Essgestörten trotzdem leider nicht geholfen.
Das ist es, ja.
Ich denke, da nochmals wirklich auf den Punkt zurückzukommen, zu gucken, was braucht die Person, was braucht der Patient und was tut gut. Und natürlich, was sind aufrechterhaltende Faktoren? Ne? Wenn man jetzt weiß, der Ehemann ist Alkoholiker oder hat eine Affäre oder sonst irgendwas, hat man natürlich wirklich aufrechterhaltende Faktoren in dem Ganzen drin, wo man dann auch gucken muss und solche Punkte sich auch noch anschauen muss, was wirkt denn da noch mit? Also man kann eine Essstörung jetzt nicht isoliert sehen, dass man sagt, okay, die isst jetzt halt nichts oder die erbricht, sondern man muss immer das Ganze betrachten, nicht nur das Detail.
Ja, jetzt haben wir doch ganz schön viel erfahren von der Anja, was es alles so gibt. Wir haben eben dieses Thema, die Essstörung gehabt heute und da haben wir jetzt ganz viele Sachen gehört, was es alles gibt. Eben die Bulimie, die Magersucht, die Fettsucht, die Orthorexia
nervosa.
Ja, das ist da, wo man so komische Haare und so Zeug da ist, oder?
Das
war das pH-Syndrom.
PK-Syndrom.
Ah, das ist genau. Das, genau, die gesunden Sachen.
Ja, genau.
Nur noch gesunde nervosa, Sachen.
Genau, wo man nur noch die Karotten isst. Anorexia Athletica, wo man eben Sport
so
mit Kalorien
Sport macht,
auffliegen
genau.
möchte. Genau.
Mm. Ja, wobei das manchmal auch gar nicht, ist halt auch immer wie mit allem. Einfach das Mittelmaß finden, gell? Das ist das Beste.
Die Dosis macht
die
das
Dosis, Gift. Ja. Das, ja, man müsste eigentlich. Ja, dann haben wir gehört, dass Frauen mehr betroffen davon sind wie Männer.
Genau.
Und schon hauptsächlich Jugendliche.
Junge Frauen.
Junge Frauen, gell, gerade mit der Bulimie und der Magersucht. Und und die Ursachen für die Essstörung? Die Selbstbestimmung?
Genau.
Das Ablehnen vom Erwachsenenwerden? Ja, die Frauenrolle, dass man eben schlank sein muss? Pubertätsphase, niedriges Selbstwertgefühl, starke Leistungsorientierung und. Also da gibt es ganz schön viele Sachen. Und dann haben wir auch gehört, dass es nicht nur körperliche Beschwerden hat und dass auch jede Essstörung verschiedene körperliche Beschwerden hat. Hat auch das meiste, oder die haben dann auch alle noch psychische Beschwerden. Und und was man eben tun kann. Sag doch noch mal kurz, was man tun kann. Wie man den Leuten helfen kann.
Wie man den Leuten
oder
helfen
wie man
kann.
Sie unterstützt.
Ich finde es wichtig, für sich dann einen passenden Therapeuten zu suchen. Also es fängt schon an, möchte ich zu einer Frau, möchte ich zu einem Mann, möchte ich sowas in der Gruppe machen, möchte ich sowas alleine machen. Ich denke, man muss auch nicht gleich Vollgastherapie mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen. Ich finde, das muss wirklich adäquat sein. Ja. Mhm. Also man darf auch nicht übertreiben, man darf aber auch nicht untertreiben. Also es muss jetzt nicht bis zu einem Klinikaufenthalt kommen. Es gibt tolle Selbsthilfegruppen, wobei Selbsthilfegruppen ich auch immer zweischneidig sehe. Es können natürlich auch so animierende Gruppen sein, wie nehme ich jetzt am besten ab, wie kotze ich denn, dass es niemand mitkriegt. Also es kann natürlich, der Schuss kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also Selbsthilfegruppen für Betroffene finde ich immer, für Angehörige finde ich immer ganz gut, wenn man da einfach auch sich austauschen kann und einfach auch Druck ablassen kann. Familientherapie finde ich auch noch was sehr Sinnvolles, weil eben, wenn jetzt jemand eine Essstörung hat, Tochter, Sohn, ist es natürlich ein Thema, was die ganze Familie betrifft. Ich denke, man muss einfach für sich gucken, was braucht man und wo hat man sein Defizit, was versucht man vielleicht auch damit zu kompensieren und was liegt noch im Argen.
Aber du würdest schon sagen, wichtig ist, dass man einfach schon einen Therapeuten aufsucht.
Ja.
Nicht selber rumwursteln und versuchen, sondern wirklich sich die Hilfe doch von außen holen.
Gut, oft ist natürlich die Krankheitseinsicht auch nicht so gegeben, dass man sagt, wenn man nochmals auf diese HCG-Diät zurückkommt, wo ich vorhin kurz erwähnt habe, es ist einfach nicht normal und nicht gesund, wenn man meint, man muss 500 Kalorien am Tag essen und fühlt sich dann euphorisch. Natürlich fühlt man sich dann eine gewisse Zeit euphorisch, weil der Körper ja sich hormonell darauf einstellt, dass jetzt die große Hungerzeit eintritt und der gibt natürlich dann da noch Gas. Ne? Ich denke, da muss man wirklich zu sich so ehrlich sein und einfach sagen, das kann nicht gesund sein. Ich denke mal, eine Diät ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat und so sehr, sehr lebensnotwendig, dass man sagt, man schont jetzt die Bauchspeicheldrüse. Aber bitte nicht, wenn man jetzt abnehmen will mit 500 Kalorien am Tag hausieren und dann noch sagen, da gibt es keinen Jojo-Effekt. Also.
Naja, der kommt wahrscheinlich trotzdem, der Jojo-Effekt, gell? Ja. Weil wenn der Körper sich dann auf schlechte Zeiten einstellt, dann tut er ja dann bloß noch einlagern.
Dann donnert einem das Jojo um die Ohren.
Ja, war schön, dass du da warst.
Ja.
Anja, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht mit dir. Und ich denke, du kommst wieder.
Mit Sicherheit.
Ja, keine Frage, gell? Und dann bedanke ich mich auch. Also am Mikrofon war eben Roswitha Burgmeier. Und Anja, möchtest noch gern was sagen?
Ja, vielleicht einfach nochmals die animieren, die das Gefühl haben, man steckt in sowas oder das könnte sich in sowas entwickeln oder die Freundin oder die Schwester oder wer auch immer, dass man sich da wirklich sich die Hilfe holt. Das ist auch nicht peinlich, das ist auch nicht doof. Ich denke, es ist einfach wichtig, Ja, und dass man einfach versucht dazu, sich ehrlich zu sein und Hilfe annehmen kann.
Ja, und dass ich nicht vergesse, Anja, wie kann man denn dich erreichen?
Mich kann man erreichen, am besten bei Google meinen Namen eingeben. Ich habe eine Praxis in Söfling, in der Tagesklinik. Und genau, einfach Google Anja Hirt oder n-gg.de. Man findet mich ganz einfach.
Ja, Hirt mit TH.
Hirt mit TH, genau.
Dann, ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Und vielen Dank auch an die Zuhörer. Und jetzt machen wir nochmal ein bisschen Musik. Und einen schönen Tag wünsche ich euch noch.